Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble hier auf meinsportradio.de. Ein großes Major-Event ist zu Ende gegangen, nämlich das World Matchplay in Blackpool. Der letzte Auftritt von Phil Taylor in Blackpool und ja, dann gleich mal mit einem Sieg. Darüber müssen wir natürlich reden. Mein Name ist Christian Oehmicke und bei mir wie immer unsere Stammbesetzung von Double Trouble. Zum einen der Michael Seehusen. Hallo Michael.
Moin Christian.
Und unsere beiden Kollegen von Daten.de sind natürlich auch wieder mit dabei, der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Christian.
Und Marvin Vandenboom, mittlerweile auch Stammmitglied bei uns. Hallo Marvin.
Grüß dich Christian.
Ja, Phil Taylor gewinnt dann mal zum 16. Mal dieses Turnier in Blackpool. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen und das schon gar nicht bei dieser Auslosung. Ein phänomenales Turnier für den Engländer, Michael.
Ja, ein ganz großartiger Erfolg für Phil Taylor hier bei seinem letzten World Matchplay. Hat es tatsächlich geschafft, den 16. Titel einzufahren. Und ja, das wirkte dann teilweise schon wieder wie Phil Taylor zu seinen besten Zeiten, gerade wie dominant er diese Spiele auch gewonnen hat. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Das war ja eine tolle Leistung von Phil Taylor. Der hat die Gegner teilweise vorgeführt. Die haben ja keine Chance bekommen, beziehungsweise ihre Chancen dann auch nicht genutzt. Auch das Finale gegen Peter Wright war von Anfang an eine sehr souveräne Geschichte für Phil Taylor, der da die Doppelschwächen von Peter Wright gleich ausnutzen konnte. Sportlich sehr erfolgreich für Phil Taylor diese Woche. Abseits der Bühne hat er ja dann für so ein paar Kontroversen gesorgt, aber wenn man die Leistung nur beurteilt, dann war das alles tipptopp bei Phil Taylor.
Tipptopp vor allem der Weg ins Endspiel. Gervin Price, Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen, Adrian Lewis und Peter Wright geschlagen. Kevin, das liest sich wie das Who is Who der derzeitigen Darts-Top-Szene. Also, dann hat er letztendlich auch der verdiente Sieger gewonnen, oder?
Ja, natürlich. Also es lief in dieser Woche eben auch alles für Phil Taylor. Also man muss ganz klar auch sagen, dass eigentlich keiner seiner Gegner sein A-Game auf die Bühne bekommen hat. Weder Gervin Price noch Raymond van Barneveld, von dem ich persönlich sehr enttäuscht war, der viel mit sich selbst zu tun hatte, wo dann auch während dem Match irgendwie angefangen hat, die Schäfte zu wechseln und währenddessen festgestellt hat, mit 340ern, es liegt gar nicht an den Schäften und wieder zurückgetauscht hat. Also Phil Taylor hat aber auch das getan, was er in seinen besten Zeiten immer getan hat, nämlich eiskalt alles bestraft, was da von den Gegnern an ausgelassenen Chancen angeboten wurde. Und so gewinnt er dann halt auch das World Matchplay verdient, weil er der beste und konstanteste Spieler war und weil eben auch keiner ihn gefährden konnte. Also das muss man ganz klar so sagen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Spieler nicht ihr bestes Spiel auf die Bühne bringen konnten. Also wie ich gesagt habe, in dieser Woche lief alles für Phil Taylor.
Jetzt hat er im Finale mit 18-8 sehr deutlich gewonnen gegen Peter Wright. Man hatte zwischendurch mal so kurz das Gefühl, Phil Taylor, der sich relativ schnell abgesetzt hat, hat dann mal so eine kleine Phase gehabt, wo es nicht ganz so gut lief, beziehungsweise wo Peter Wright dann endlich auch mal Doppel getroffen hat. Und da ist der Schotte nochmal rangekommen. Aber letztendlich, glaube ich, Marvin, hatte man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Peter Wright dieses Match gewinnen kann, oder?
Nee, das hatte man nicht. Es lief eigentlich von der ersten Sekunde an alles in Richtung Phil Taylor. Das fing mit dem Walk-on an. Peter Wright hat es ermöglicht, dass Phil Taylor dann als letztes auf die Bühne marschieren durfte. Normalerweise ist es ja so, dass derjenige zuerst auf die Bühne muss, der in der Order of Merit niedriger platziert ist, aber hat Phil Taylor seinen letzten Auftritt beim World Matchplay in Blackpool gewährt und jetzt durfte er also als letzter auf die Bühne und ja, Peter White hat man angemerkt, dass er die Situation, letztes Spiel, Phil Taylor in Blackpool, dass er da irgendwie mit überfordert ist und ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass er dieses Spiel einfach nicht gewinnen kann. Die ganze Woche war nicht so überragend von ihm und ja, Phil Taylor hat das einfach in alter Manier ausgenutzt und dann einfach auch deutlich mit 18-8 gewonnen.
Von 3-8 kam Peter White mal kurz auf 6-9 heran, aber ansonsten war das nicht viel Gegenwehr, die der Schotte da leisten konnte. Und es war eigentlich für Peter White ja auch so ein bisschen die Geschichte der Woche, oder Michael? Der Schotte hat sich ja mal vielleicht, abgesehen von seinem Match gegen Christo Reyes, mehr so durch dieses Turnier gebissen und gekämpft, als wirklich erfolgreich Darts gespielt, oder?
Ja, das war eine schwierige Woche für Peter Wright, der in der ersten Runde gegen James Wilson schon mächtig unter Druck stand, dass er da ja nicht viel ans Board bekommen hat, dass er wirklich schlecht gespielt hat und trotzdem sich da irgendwie durchgekämpft hat. Das lag letztlich auch so ein bisschen daran, dass ja James Wilson da so ein bisschen dann auch neben sich stand und vielleicht ein bisschen überrascht war, dass Peter Wright eine so schwache Leistung gezeigt hat. Auf jeden Fall war James Wilson da nicht imstande, das auszunutzen. Da hatte Peter Wright schon mächtig Glück gehabt, aber trotzdem hat er sich dann die ganze Woche über da durchgekämpft. Das ist so eine, ja, so ein bisschen eine neu hinzugewonnene Stärke bei Peter Wright in den letzten 1-2 Jahren, dass er ja dann auch imstande ist, wenn er nicht so gut spielt, dann auch weiter zu kämpfen, da alles zu versuchen. Und Peter Wright selber hat dann gesagt, dass er solche Matches vor ein paar Jahren noch verloren hätte. Inzwischen machte da einen stabileren Eindruck. Es gab ja dann auch immer viele kritische Töne, die gesagt haben, dass Peter Wright ja nicht die mentale Stärke besitzt, um gegen die großen Spieler bestehen zu können. Und wenn es in dieser Woche irgendetwas gegeben hat, was Peter Wright hier überhaupt in das Finale gebracht hat, dann war es eigentlich seine mentale Stärke, denn spielerisch war das in vielen Runden nicht sein bestes Niveau. Da ja, hat er sich dann letztlich durchgekämpft gegen Phil Taylor im Finale. Reicht's dann natürlich nicht. Da hätte er einfach besser spielen müssen. Da hätte er gleich von Anfang an auch die Doppel besser treffen müssen. Aber ja, Peter Wright kann da schon in gewisser Weise zufrieden sein, wie er da drauf reagiert hat, dass es nicht lief. Da ja, hätte er vor ein paar Jahren dann vielleicht ja schon früher aufgegeben, beziehungsweise hätte sich da so von nerven lassen, dass es dann überhaupt nicht mehr gereicht hätte.
Also ich glaube auch, Peter Wright wird mit dem Jahr an sich durchaus zufrieden sein. Premier League Finale erreicht bei den UK Open, seinen ersten Major Titel geholt und jetzt auch wieder das Finale. Also es läuft durchaus für den Weltranglisten Dritten. Für Phil Taylor läuft es dann natürlich sehr gut. Kevin, glaubst du, wir können Phil Taylor auch im Rest der Saison bei den Major Events noch was zutrauen oder war das jetzt vielleicht in Blackpool nochmal so das letzte Aufbäumen und der letzte große Titel, den wir gesehen haben?
Ja, das ist schwierig. Er hat in Blackpool eine sehr gute Figur gemacht, aber es ist halt die Frage, ob er diese Konstanz dann hat, die ihn vor Jahren noch ausgezeichnet hat, auch bei den restlichen anstehenden großen Turnieren diese Leistung dann wieder zu bringen. Also es lief tatsächlich auch in dieser Woche alles für ihn. Ich denke, er wird auch aufgrund dieser guten Weltranglistenposition, die er jetzt wieder hat, er ist ja jetzt die 4 der Welt, wird er dann auch möglicherweise nochmal entsprechende Auslosungen haben und mit Sicherheit auch nochmal gut aufspielen. Aber ich bezweifle, dass er jetzt in den restlichen Turnieren, wo er teilnimmt, dann permanent alles niederwalzt und quasi die restlichen Titel des Jahres irgendwie gewinnt. Also aufgrund dessen, dass er einfach jetzt 57 wird im August und ich dann jetzt einfach auch sage, das Level ist sehr hoch, ja, das Niveau ist sehr hoch, die Weltspitze rückt immer enger zusammen. Und Phil Taylor wird noch eine gute Rolle spielen im Rest des Jahres. Zu was es dann noch reicht, das muss man dann sehen. Aber ich tue mich jetzt schwer zu sagen, da folgen jetzt noch weitere Major-Titel irgendwie.
Nun gut, wir werden es sehen. 18-8, also Phil Taylor mit einem sehr deutlichen Sieg gegen Peter Wright. sehr deutlich war es dann auch letztendlich im Halbfinale, was Phil Taylor bestritten hat gegen seinen ehemaligen Protégé, wenn man so möchte, gegen Adrian Lewis. Der, Kevin hatte es schon gesagt, Phil Taylor ebenfalls überhaupt nicht gefährden konnte. Dabei lief das Match zu Beginn eigentlich noch relativ ausgeglichen, Marvin.
Ja, Adrian Lewis konnte sich da trotz ja deutlich schlechterem Average lange Zeit im Spiel halten, aber ich glaube, nach der zweiten Pause hat Phil Taylor ja so richtig aufgedreht, will ich nicht sagen, aber er hat einfach nochmal ein Stückchen zugelegt und Lewis konnte dann nicht mehr folgen. Er hat sich oft mit dem letzten Dart aufs Doppel noch im Spiel gehalten, aber zum Ende hin war Taylor einfach zu stark, hat zu stark gescored, war auf den Doppeln viel zu konstant und ja, am Ende war es dann mit 17-9 doch sehr, sehr deutlich. Dennoch kann Adrian Lewis, vor allem nach den letzten Wochen, wo er ja aufgrund einer Rückenoperation nicht spielen konnte, denke ich, mit einem Halbfinale hier sehr zufrieden sein, was er auch selbst, glaube ich, gar nicht von sich erwartet hätte.
Ich denke, das Problem bei Lewis waren viele Ausreißer in die 1, dreifach 1, 5, dreifach 5, lauter so Geschichten, die in den Spielen davor nicht so da waren.
2014 hat Adrian Lewis das letzte Mal ein Major-Event gewonnen, die UK Open damals. Zweimal Weltmeister geworden. Irgendwie, er hat eigentlich eine erfolgreiche Karriere, Michael, aber eigentlich erwartet man von diesem Riesentalent ein bisschen mehr, als er bisher gezeigt hat, oder?
Ja, man hat ja von Adrian Lewis lange Zeit erwartet, dass er quasi dann auch wirklich in die Fußstapfen von Phil Taylor treten kann. Und das hat dann letztendlich Michael van Gerwen gemacht. Adrian Lewis ist da so ein bisschen aus dieser Rolle verdrängt worden, nachdem er ja zweimal die WM gewonnen hat. Danach kam dann nicht mehr allzu viel. Er ist natürlich jetzt auch immer noch in der Weltspitze geblieben. Sein Premier League Platz, der steht nicht in Frage. Aber ja, bei Adrian Lewis kommt's wirklich darauf an, ob er in Zukunft es besser hinbekommt, dann auch konstanter zu spielen. Das waren ja hier jetzt beim World Matchplay auch wieder gute Ansätze zu sehen bei Adrian Lewis. Vielleicht hat diese OP da ja auch ein bisschen was bewirkt. Auf jeden Fall gegen Rob Cross, ja, wirkte das sehr sicher, was Adrian Lewis da gespielt hat. Dann gegen Al Norris war es für ihn auch ein schwieriges Match, in dem er ja dieses Comeback von Al Norris da abwehren musste. Aber er hat es dann letztlich auch hinbekommen und ja, das ist dann gegen Phil Taylor mit dem Average nicht gereicht hat, das ja erklärt sich dann letztlich von selbst, aber ich glaube, Adrian Lewis, wenn er diese positiven Phasen, die er beim World Matchplay hier gezeigt hat, wenn er die dauerhaft in sein Spiel reinbekommt, dann ist er natürlich auch imstande, die ganzen großen Namen zu schlagen. Allerdings hat er das in letzter Zeit relativ selten geschafft. Da gab es viele Niederlagen für Adrian Lewis in den wichtigen Matches, in den wichtigen Momenten, da hat er dann oftmals es nicht hinbekommen und ja, da muss Adrian Lewis, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten.
Fehlt Lewis in letzter Zeit vor allem die Stärke, gegen Topspieler zu bestehen, Kevin?
Ja, das ist genau das. Michael hat es eben schon gesagt, wir haben das einfach in den es ist schon ziemlich lange her, dass Adrian Lewis mal einen Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright oder eben auch Phil Taylor dann bei einem wichtigen großen TV-Turnier dann auch geschlagen hat. Und das erwarte ich aber von einem Spieler seines Formates, der sich da oben in der Weltspitze halten will. Weil nur so kannst du an die ganz großen Fleischtöpfe ran und die ganz großen Turniere gewinnen. Und das fehlt momentan. Und wir wissen jetzt nicht, ob es der Rücken war, weil davor war es ja auch schon so, dass diese Unkonstanz einfach da war. Die Zeit wird zeigen, was kommt. Aber für mich ist Adrian Lewis jetzt nicht der Spieler, der in den nächsten Jahren da oben weiterhin in den Top 4 bleiben wird.
Michael sagte, der Premier League Platz von Adrian Lewis ist nicht gefährdet. Jemand, der sich vielleicht mit dem World Matchplay ein Stück weit Richtung Premier League gespielt hat, ist Daryl Gurney. Marvin, für den ist vor allem nach dem Sieg gegen Gary Anderson im Achtelfinale und dem Halbfinaleinzug hier insgesamt ja eine sehr, sehr gute Woche zu Ende gegangen.
Definitiv, ein Halbfinale beim World Matchplay, das haben nicht viele geschafft vor ihm, vor allen Dingen nicht viele Spieler, die vorher noch nicht die großen Titel einfangen konnten. Daryl Gurney spielte ein sehr gutes Jahr 2017, aber auch bei der World Series in Las Vegas im Finale, wird jetzt belohnt mit drei weiteren Wildcards für die Turniere in Neuseeland und Australien und ist für mich definitiv ein Spieler, der ja 2018 bei der Premier League mit dabei sein wird.
Wer sind da noch die anderen Kandidaten? Vielleicht ein Rob Cross oder ein Menzo Suljevic?
Für mich auch ein heißer Kandidat ist Gerben Price, der jetzt auch schon bei der World Series mit dabei war, auch eine sehr gute UK Open gespielt hat und auch ja gegen die Großen, ja, also auch einfach eine Type, Gerben Price, der hat keine Angst, der ist eine, ja, auf der Bühne, das ist einfach ein, ja, ist ein Kerl, der ist ein Rugby-Spieler, ehemaliger, aber ja, das ist für mich eine Type, die für die Premier League eigentlich gut in Frage kommt und da irgendwie reinpasst. Für Rob Cross, denke ich, käme es noch vielleicht ein Jahr zu früh, man muss schauen, klar, spielt jetzt eine starke WM oder was weiß ich, dann ist er vielleicht auch für 2018 schon eine gute Möglichkeit. Und Menzo Suljevic sportlich auf jeden Fall. Er wird vielleicht nach der WM schon unter den Top 4 sein, also wäre er definitiv dabei. Sonst musst du auf eine Wildcard hoffen, seitens von Sky oder von der PDC. Da weiß ich nicht ganz, wie es das da aussieht nach dem Interview im letzten Jahr, aber eigentlich sind das die Kandidaten, die auf jeden Fall für 2018 in Frage kommen.
Man muss natürlich aber auch sehen, dass diese ganzen Überlegungen bezüglich der Premier League im nächsten Jahr natürlich jetzt auch noch ein bisschen früh kommen, denn ja, wir haben noch sehr viele Major-Turniere in diesem Jahr. Und Derek Gurney hat sich jetzt natürlich beworben für die Premier League, aber ansonsten kann sich da natürlich noch sehr viel verschieben. Also da jetzt schon die großen Prognosen hier quasi aufzustellen, das, ja, das kommt vielleicht dann auch ein bisschen zu früh.
Naja, aber wir gehen ja mit jedem Turnier quasi näher in Richtung WM. Für einige wird es ja da dann auch knapp mit der Qualifikation. Also, Phil Taylor gewinnt das World Matchplay, Peter Wright nur Finalist, Daryl Gurney und Adrian Lewis im Halbfinale raus. Wenn wir aus der Pause zurück sind, dann machen wir mal mit dem Rest des Turniers weiter und besprechen auch das Skandal-Viertelfinale.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Double Trouble und reden weiterhin fleißig über das von Phil Taylor gewonnene World Match Play. Wir haben bereits darüber geredet, dass Phil Taylor einen sehr harten Weg ins Finale hatte, beziehungsweise einen von Favoriten beziehungsweise Topspielern gepflasterten Weg. Den Topspieler schlechthin hat er im Viertelfinale geschlagen und Michael, das mit brachialer Gewalt.
Ja, das war ein sehr seltsames Spiel. Man hatte sich da eigentlich auf ein richtig spannendes Duell gefreut. Michael van Gerwen natürlich aktuell die Nummer 1 der Welt, der amtierende Weltmeister. Also den musste man da eigentlich auch als Favoriten sehen. Aber dass Phil Taylor hier vor seinem Lieblingspublikum quasi, beziehungsweise bei seinem Lieblingsturnier da höchst motiviert war, das war auch von vornherein klar. Und deswegen hatte man sich da eigentlich auf ein spannendes Match gefreut, aber es ist dann letztlich sehr deutlich ausgefallen. Phil Taylor hat sich da ganz klar mit 16-6 durchgesetzt. Das Spiel lief von Anfang an in Richtung von Phil Taylor. Michael van Gerwen hat sich da dann auch zu sehr nerven lassen von dem Publikum, hat da viele Darts aufs Doppel vergeben. Das ist dann natürlich auch extrem nervig, wenn da dann, ja, der eine oder andere Buhruf zur falschen Stelle kommt. Das, ja, hat Michael van Gerwen dann aber trotzdem sehr professionell auf seine Kappe genommen. Der hat, ja, die Verantwortung für die Niederlage übernommen. Der hat sich dann auch hinterher den Fragen der niederländischen Journalisten, glaube ich, gestellt und hat da, ja, Stellung zu bezogen zu diesem Match, das für ihn ja dann sehr enttäuschend verlaufen ist. Und, ja, Phil Taylor hat sich da sehr deutlich durchgesetzt. Das war ja dann auch so ein bisschen eine Antwort auf das, was vorher da gelaufen ist, dass Michael van Gerwen da etwas hochnäsig aufgetreten ist in seinen ersten beiden Matches. Phil Taylor wollte es ihm dann so richtig zeigen. Das hat er dann am Oki auch geschafft und dann hinterher verbal auch nochmal nachgelegt. Das war dann vielleicht ein bisschen unnötig, aber sportlich war es natürlich ein großer Erfolg für Phil Taylor.
verbal nachgelegt ist da vielleicht fast schon untertrieben. Phil Taylor hat ganz schön ausgeholt gegen Michael van Gerwen in diversen Interviews, nicht nur direkt im Match-Interview danach bei Sky, sondern auch in diversen weiteren Befragungen. Kevin, muss das sein? Ich meine, Phil Taylor ist seit ja fast 30 Jahren in Anführungsstrichen Profi, nicht ganz so lange, aber er verlangt von Michael van Gerwen, dieser solle erwachsen werden. Muss Phil Taylor dann nicht vielleicht auch eher da drüber stehen und selbst ein bisschen erwachsener auftreten?
Ja, exakt. Also das erlebt man aber immer wieder. Also bei der letzten Weltmeisterschaft grundlos Wayne Mardle angegriffen, mit dem hat das ja sowieso so ein bisschen, hat dann ja auch jetzt bei einem Interview beim World Matchplay das Publikum gefragt, ob Wayne Mardle eigentlich nur Rubbish, also nur Müll erzählen würde. Ja, und auch nach dem Match gegen Michael van Gerwen, was beide haben sich da nicht professionell verhalten. Van Gerwen mit seinen generellen Aussagen zu Gegnern nicht wirklich respektvoll, dann die Geschichte mit der SMS, die er Vincent van der Voort schreibt, wo er dann schreibt Bye Bye Whitlock und das während dem Spiel gegen Whitlock, dass er Autogramme schreibt im Erstrundenmatch gegen Stephen Bunting in der Pause, dass Vincent van der Voort dann auch noch die Klasse besitzt, diese SMS in dem niederländischen TV dann entsprechend zu zitieren, die er da bekommen hat von Van Gerwen. Also da haben sich beide überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, haben sich nicht vorbildhaft verhalten, sind mir jetzt nicht unbedingt sympathischer geworden. Ja, auch was Phil Taylor da dann noch gemacht hat, zu sagen, dass Michael van Gerwen sich da gerade die Augen ausheult und dass er ihm gesagt hat, dass er Probleme hatte, hier Kinder zu bekommen und lauter so Geschichten, das gehört, ja, das ist schmutzige Wäsche und die beiden haben das absolut nicht nötig. Und das, ja, war jetzt so eine Randgeschichte, die für viel Wirbel gesorgt hat und die in meinen Augen nicht hätte sein müssen.
Es ist dann natürlich aber auch ja so ein bisschen typisch Phil Taylor, der gerne mal nach ja Matches da kein Blatt vor den Mund nimmt, der da genau das sagt, was er ja über den Gegner denkt. Das ist dann vielleicht auch alles nicht immer ganz so unüberlegt, beziehungsweise nicht so überlegt. Also da, ja, vielleicht sollte ein Phil Taylor das Ganze dann auch erstmal auf sich wirken lassen und dann nicht direkt nach dem Match dann ja so lospöbeln quasi. Also das ja, war dann schon ein bisschen seltsam hier. Da muss sich ein Phil Taylor dann natürlich auch seiner Verantwortung bewusst sein. Solche Aussagen werden dann natürlich auch übernommen. Und ja, Michael van Gerwen, der hat sich da ja eigentlich dann auch als fairer Verlierer gezeigt, der da ja das Ganze dann auf sich genommen hat, der da gar keine Entschuldigung gesucht hat, der dann auch beim niederländischen Fernsehen am Wochenende dann noch als Experte im Einsatz war. Sowas ist ja dann bei Phil Taylor, wenn der mal eine herbe Niederlage kassiert hat, unvorstellbar gewesen. Der hat sich dann erstmal ja rar gemacht, von dem hat man dann erstmal lange nichts gehört. Insofern hat mich dieses ganze Theater da von Phil Taylor ziemlich ja, verwundert.
Ja, also erwachsen reagiert hat Michael van Gerwen auf jeden Fall. Hat Phil Taylor gratuliert er dann auch noch per Twitter ganz anständig, hat die Niederlage, ihr habt schon gesagt, nur auf sich bezogen, also keine Ausreden gesucht, auch nicht beim Publikum, über das man da bei diesem Match natürlich auch noch reden muss. Ich muss sagen, man hat es in anderen Sportarten sehr selten, dass die Nummer 1 der Weltrangliste ausgepfiffen wird oder ausgebuht wird. Beim Darts ist das ein bisschen anders, Marvin. Wie findest du das? Die PDC sollte da vielleicht mehr tun, oder?
Ja, das ist eigentlich, es ist da eine Sportart, wo egal welche Nationalität man besitzt, man eigentlich gleich bejubelt wird. Ich meine, wir spielen hier in England in der Regel und da werden Niederländer, da werden Waliser, was ich, die werden alle eigentlich gleich bejubelt. Klar, wenn es dann mal zwischen Schottland und England kommt, dann hat man auch in anderen Ländern wie in Schottland, wenn dann in Glasgow gespielt wird oder jetzt in der Premier League in Rotterdam oder wenn es in Frankfurt war beim World Cup in Deutschland, da hat man dann schon mal Fans, die meinen, sie müssen da mit ihren Reingepfeife oder ja Ausgebuhr von Spielern da Einfluss nehmen. Ja, die PDC, die unterstützt das in gewisser Weise, dass man da eigentlich lange Zeit nichts gegen gemacht hat, beziehungsweise auch nicht viel unternimmt. Jetzt hat Barry Hearn letztens wohl auch getwittert, dass er das ja eine absolute Frechheit findet, dass Spieler da so dermaßen ausgebuht werden. Er findet das respektlos. Das finde ich auch. Das gehört sich nicht. Aber ja, man hat sich so eine Fankultur geschaffen, mit der muss man jetzt erstmal leben. Und ja, wenn es irgendwie nochmal weiter ausartet, muss man schauen, ob die PDC da nicht noch weiter einschreitet.
Wobei ich jetzt bis auf wenige Ausnahmen dieses Publikum in Blackpool als sehr fachkundig und respektvoll empfunden habe. Also da hatte ich schon bei vielen anderen Events den Eindruck, dass die Zuschauer nicht interessiert sind, aber das Publikum ist mitgegangen in spannenden Situationen, hat spektakuläre Würfe entsprechend honoriert. Und es gab die ein oder andere Ausnahme, wo das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und wo man zu Recht auch sagen muss, dass das nicht schön ist. Aber ansonsten fand ich das World Matchplay insgesamt ein relativ gutes Event, was die Fans dann auch betrifft.
Absolut. Aber ich denke auch, das war irgendwie auch, ja, das letzte Turnier, Michael van Gerven. Blackpool ist nicht weit weg von Stoke-on-Trent, wo Taylor herkommt. Vielleicht haben es viele Leute auch satt, dass Michael van Gerven jedes Turnier gewinnt. Ich denke, da ist dann wieder einiges zusammengekommen. Und generell muss man sagen, das Publikum Blackpool ist immer sehr fachmännisch und ja, eigentlich sehr respektvoll.
Also wenn die jetzt schon die Nase da voll haben, was war dann bei Phil Taylor, als er jahrelang alles gewonnen hat? Aber naja. Man hat aber in letzter Zeit, finde ich zumindest, das Gefühl, dass das Publikum etwas besser geworden ist, beziehungsweise dass es mit den Buchrufen etwas besser geworden ist. Ist da in letzter Zeit vielleicht das Ganze auch in ein bisschen ins Bewusstsein gerückt worden, nachdem ja auch in Deutschland das vor allem mit Emma Pauke dann bei den Events, du hattest es beim letzten Mal erzählt, Michael, gesagt wurde und jetzt sich auch Barry Hearn mal ein hoher Offizieller der PDC dazu geäußert hat?
Ich kann jetzt letztlich nicht wirklich beurteilen, ob die PDC dieses Problem so in der Deutlichkeit dann auch erkannt hat, ob man da jetzt auch den Willen hat, da was wirklich gegen zu unternehmen, dass mal so ein paar Signale gesendet werden, dass auch Fans dann mitbekommen, dass hier vielleicht nicht alles erlaubt ist, dass man da auch mal ein bisschen den Verstand dann einschalten sollte und da nicht vergessen sollte, dass es letztlich Profis sind, die da ihr Geld verdienen. Das ist alles in Ordnung soweit, aber ansonsten ist diese Entwicklung natürlich jetzt schon länger im Gange. Das kann man dann natürlich auch nicht einfach so aufhalten und da muss man dann, glaube ich, aus Sicht der Spieler auch damit leben, dass es ab und zu mal Buhrufe und Pfiffe gibt. Manchmal ist es ja dann auch gar nicht böse gemeint. Es gibt ja dann auch diese ironischen Buhrufe, wenn da der neuen Data nicht geklappt hat. Sowas wird ja dann von den Spielern auch nicht unbedingt als Beleidigung empfunden, ganz und gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht alles negativ zu bewerten. Manche Sachen gehören dann einfach dazu. Man sollte halt nur nicht vergessen, dass dann, wenn die Spieler auf die Doppel werfen, wenn es wirklich um alles geht, dass man dann auch ein bisschen Respekt zeigt und da dann nicht sich komplett daneben benimmt.
Ja, so wollte ich das jetzt auch nicht sagen. Also, Michael van Gerven wird aus der Arena geworfen, in Anführungsstrichen, oder im wahrsten Sinne des Wortes, von Phil Taylor sehr deutlich. Die anderen Viertelfinals waren nicht ganz so deutlich und hatten dann auch die eine oder andere ganz schöne Geschichte zu bieten. Kevin, eine davon war mit Sicherheit auch wieder Mensur Suljovic, der hier das Viertelfinale erreicht hat nach zwei relativ ungefährdeten Siegen über John Henderson und Justin Pipe und das Match gegen Daryl Gurney dann vielleicht ein bisschen unnötig verloren hat, oder?
Ja, es war eines der besten Matches dieses Turniers. Beide Spieler mit einer sehr guten Doppelquote, mit vielen 140ern, mit hohen Scores. Mensur ist mit einer 11-9 Führung aus der vierten Pause im Endeffekt gekommen und hat es dann noch aus der Hand gegeben. Ihm ist da ein bisschen die Puste ausgegangen, während Daryl Gurney nochmal zulegen und das Niveau beibehalten, wenn nicht sogar noch ein bisschen steigern konnte. Ich kann mich an ein grauenvolles vorletztes Leck von Mensur auch erinnern, bei eigenem Wurf, was dann auch irgendwie spielentscheidend im Endeffekt dann auch gewesen ist mit dem Break von Gurney. Wo er dann sich schon fragen muss, wieso er es nicht zu Ende spielen konnte, wo er aber auch entsprechend hohen Druck von Gurney bekommen hat. Aber ja, es war mehr drin. Im Endeffekt hat aber Mensur sein Viertelfinale von vor 2 Jahren verteidigt. Und ist weiterhin ja auf einem guten Weg. Hatte eine gute Auslosung mit Justin Pipe und John Henderson und hat diese Aufgaben auch entsprechend souverän gelöst. Hat gegen Gurney sich nochmal steigern können. Ja, und hat im Endeffekt nicht ganz gereicht. Wäre mehr drin gewesen, kann man so sagen, ja.
Eine gute Woche erwischte auch Alan Norris, der ebenfalls das Viertelfinale erreichte. Auch für den war, glaube ich, gegen Adrian Lewis ein bisschen mehr drin. Aber mit Siegen gegen Kim Halbrechts und vor allem dann auch den in einem richtig spannenden Match gegen Dave Chisnell kann der ehemalige BDO-Finalist auf eine sehr gute Woche zurückblicken, oder Marvin?
Ja, definitiv. Also Alan Norris ist ein Spieler, der ja sich mittlerweile sehr konstant auf der Tour bewegt, seine Ergebnisse nach und nach einfährt. Jetzt beim Matchplay, wie gesagt, ein Viertelfinale stand. Das ist ein ordentliches Ergebnis, wenn nicht sogar ein sehr gutes Ergebnis für Alan Norris. Gut, erste Runde gegen Kim Huybrechts gewonnen. Der kommt im Blackpool einfach nicht in die Gänge, hat bisher dort noch kein Spiel gewinnen können. Dann gegen Dave Chisnell, ja, das war ein super Spiel, in der Verlängerung hat er da gewonnen. Und dann gegen Adrian Lewis lag er eigentlich ja sehr früh, sehr deutlich zurück und hat dann aber nicht aufgegeben. Adrian Lewis hat das Match auch nicht zugemacht und dann kam er irgendwie nochmal in Situationen, er hat dann 160er Finish dann auf Tops verpasst und da wäre vielleicht dann noch sogar mehr möglich gewesen. Am Ende hat sich dann aber trotzdem der bessere Spieler mit Adrian Lewis durchgesetzt. Aber trotzdem Alan Norris für die finale Matchplay, das wird ihm schmecken.
Das darf ihm auch schmecken. Ebenfalls Überraschungsviertelfinalist in Anführungsstrichen war Devin Webster zumindest. Hatte ich den jetzt vor dem Turnier nicht unbedingt auf der Rechnung. Aber der hat auch ein klasse Turnier gespielt. Michael, vor allem in der ersten Runde gegen James Wade.
Ja, Darren Webster hat in der ersten Runde die große Überraschung geschafft, dass er James Wade in der Verlängerung bezwungen hat. Das war ja ein höchst dramatisches Match, James Wade. Der wirkte da nicht so ganz fit, hat aber trotzdem bis zum Ende gekämpft. Dann, ja, in der Verlängerung wurde es dann wirklich eng. Ich glaube, James Wade hatte ja nicht sogar ein paar Matchdarts auf jeden Fall.
Drei Stück, soweit ich weiß, ja.
Das waren wichtige Darts aufs Doppel, die James Wade da vergeben hat. Also da hat Darren Webster dann natürlich auch, ja, das bisschen mehr Glück auf seiner Seite gehabt, aber er hat es dann auch bestätigt in der zweiten Runde gegen Steve West, der ja auch überraschenderweise Michael Smith geschlagen hat in der ersten Runde. Ja, da hat Darren Webster bewiesen, dass er auf diesen PGC-Bühnen vielleicht schon etwas mehr Erfahrung hat als Steve West, der da dann nicht mehr imstande war, ganz das Niveau zu erreichen, das er noch in der ersten Runde gezeigt hat. Und schlussendlich muss Darren Webster dann vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht sein, dass es im Viertelfinale nicht zu mehr gereicht hat. Denn da hat er ja gegen Peter Wright mit 11-9 geführt, hatte dann auch mehrere Darts aufs Doppel für 12-9, hat die vergeben. Und ja, da hat sich dann das Blatt gewendet. Da ist Peter Wright dann richtig ins Match reingekommen, hat das unter seine Kontrolle bekommen. Aber ja, das war eine unglückliche Szene da für Darren Webster. Ansonsten hätte er vielleicht dieses Spiel auch noch gewinnen können. Aber insgesamt war es ja ein sehr erfolgreiches Turnier, auch in einem sehr erfolgreichen Monat für Darren Webster, der ja vor kurzem auch seinen ersten PDC-Titel geholt hat bei einem der Players Championship Events. Also ja, das lohnt sich im Moment alles so richtig für Darren Webster.
Das lohnt sich alles so richtig, kann man auch inzwischen über Rob Cross sagen. Wir loben ihn ja eigentlich fast in jeder Sendung inzwischen. Der 26-Jährige spielt eine fantastische, ich glaube, zweite Saison jetzt.
Erste sogar. Tour ist es die erste.
So. Ja, dann noch besser. Ist inzwischen auf Platz 40 der Order of Merit und damit ein Platz über Max Hopp, was jetzt aus deutscher Sicht dann natürlich nicht ganz so schön ist, aber Kevin, von dem können wir in nächster Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel erwarten.
Ja, ich meine, er hat ja mit Null angefangen dieses Jahr, hat absolut nichts zu verteidigen, geht da durch die Turniere mit einer sehr, sehr guten Einstellung, macht sich wenig Druck, weiß aber auch, was er kann, hat das nötige Selbstbewusstsein und so hat er auch das beim World Matchplay gemacht, hat ein gutes Spiel gegen Ian White auch abgeliefert, eine enge Partie, die er dann für sich entschieden hat, gegen Adrian Lewis auch einen Schnitt von 104 an den Tag gelegt. Da hat es knapp nicht gereicht, aber der wird das jetzt Schritt für Schritt machen, hat warum auch immer seine Walk-On-Musik geändert. Ich werde ihn beim nächsten Turnier fragen, weil In the Burning Heart von Survivor
fand ich... Ich glaube, Sky hat es geändert. Er hat es beim UK Open auch schon, ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz macht er das natürlich sehr gut und wird bis zur Weltmeisterschaft in den Top 32 stehen und dann auch gesetzt sein. Und ich glaube, das freut dann so einige Spieler, dass sie dann nicht in der ersten Runde auf Rob Cross treffen.
Aus dem Blickwinkel hat man das, kann man das ja auch mal sehen. Rob Cross hat unter anderem dafür gesorgt, dass einer der gesetzten Spieler rausgeflogen ist. Es waren mal wieder sehr viele Gesetzte, die relativ früh hier die Segel streichen mussten. Raymond van Barneveld, David Chisnell, Gary Anderson, allesamt in Runde 2 ausgeschieden. Davor in Runde 1 schon Thornton, Smith, Wade, Klaasen, Van der Pass, White und, habe ich jemanden vergessen, Halbrechts, wie immer, Kim Halbrechts. Liegt es beim World Matchplay an den kurzen Distanzen oder wie erklärt man sich das, Marvin?
Ja, an den Distanzen liegt es auf keinen Fall. Wir haben immerhin eine Distanz von Best of 19 Legs in Runde 1 und mit dem Zusatz, man muss es ja sogar mit 2 Legs Differenz gewinnen. Also da ist halt im Zweifel noch nicht mal der Bullwurf, zumindest bis zur Verlängerung nicht. Und ja, es ist eine Mischung daraus, dass viele Spieler jetzt vielleicht auch gesetzt waren und ja nicht in der Form sind, in der sie mal waren. Ein Robert Thornton läuft eigentlich seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit über einem Jahr seiner Form hinterher. Ja, der Klaasen war noch angeschlagen von seiner Handgelenks-OP und ja, Kim Halbrechts hat, wie gesagt, in Blackpool noch nie gewonnen. Und ja, James Wade war auch irgendwie nicht ganz fit. Und dann kommen halt so Spieler wie Christo Reyes um die Ecke, die ja mit guten Ergebnissen auch von der European Tour da auftreten und dann ja gerade nicht mal als Außenseite in die Partie gehen und ja, dann fallen schon mal ein paar Gesetze ja in Runde 1 raus und ja, das ist aber auch das, was so ein Turnier auszeichnet, ne? Spannende Spiele und die Favoriten ein bisschen ins Straucheln bringen, so wünscht man sich das und ja, für mich ist sowas immer eigentlich ja interessanter, als wenn es irgendwie die Gesetzten da, die ungesetzten Spieler wie bei der World Series mit 6-0 vom Hockey schießen.
Im Snooker haben wir es gesehen, dass der Status Top 16 eigentlich immer unwichtiger wird, weil die Spitze inzwischen so ja hochklassig ist, dass dort jeder jeden schlagen kann. Macht der Dartsport, Michael, da eine ähnliche Entwicklung und die Dartsspitze ist einfach inzwischen so eng zusammengerückt, dass das gar nicht so überraschend ist, dass so viele Favoriten früh ausscheiden?
Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, denn ja, das Niveau, das hat sich natürlich in den letzten Jahren gesteigert. Die Spieler weiter unten in der Rangliste, die spielen höhere Averages, aber eigentlich an der Weltspitze werden ja auch höhere Averages erzielt. Und wenn man dann sieht, wie dominant ein Michael van Gerwen spielt, wie häufig dann die großen Namen dann auch die Halbfinals erreichen. Also so viele große Überraschungen hat es ja in letzter Zeit eigentlich nicht gegeben. Trotzdem stimmt natürlich, dass ja hier beim World Matchplay keine leichten Gegner dabei sind. Auch in der ersten Runde steht man da als Gesetzter direkt unter Druck. Die Spieler profitieren vielleicht auch so ein bisschen davon, ja, dass sie heutzutage nicht mehr nur auf dem Floor spielen, sondern dass es die European Tour gibt, wo dann auch viele Matches auf der Bühne gespielt werden. Dadurch sind die ungesetzten Spieler schon etwas eingespielter, was dieses Spielen vor Publikum betrifft. Also ja, da gibt's im Moment viel mehr Möglichkeiten, als das früher der Fall war, und davon profitiert eigentlich der gesamte Dartsport.
Profitiert er absolut. Also, Phil Taylor gewinnt das World Matchplay sehr deutlich im Finale gegen Peter Wright und hat damit nach 2 Jahren Abstinenz sich den Titel von Michael van Gerwen zurückgeholt. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind dann mal mit den Turnieren zurück, die es abseits von den Major Events noch gab, und ja, schauen auch mal drauf, was demnächst so beim Darts ansteht.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und nochmal herzlich willkommen zurück zu Double Trouble. Ein etwas längeres Take liegt hinter uns. Ja, wir haben fleißig über das World Matchplay geredet und kommen jetzt mal zu den Turnieren, die davor waren und ja abseits der großen Bühnen stattfanden. Über die Pro Tour an sich kann man ja gar nicht so viel reden, aber ich glaube, wir haben einen unter uns, der über den 9. Juli aus österreichischer Sicht sehr gerne lange reden wird, oder Kevin?
Ja, es war ein schöner Tag aus österreichischer Sicht. Zoran Lerchbacher erreicht als erst zweiter deutschsprachiger Spieler nach Menzo Suljovic ein Finale auf der Tour der PDC mit vielen Siegen in ja enger Manier. Viermal sich mit 6-5 dann auch durchgesetzt und ja, der Knopf ist mal aufgegangen. Also er macht schon in letzter Zeit vor allem am Floor auch eine gute Figur, hat dann dieses Jahr auch den finanziellen Background, um die ganze Tour spielen zu können und hat dann jetzt mal gezeigt, was er kann. Ja, es haben viele aus den Top Ten gefehlt, aber trotz allem waren da viele, viele gute Spieler dabei und da musst du halt auch erstmal ins Endspiel gehen. Und er ist medial in Österreich noch weit außerhalb der Präsenz von Menzo Suljovic und den Rodriguez-Brüdern. Und auch Thomas Seiler hat letzte Woche bei Sport1 dann gemeint, ja, nach Suljovic kommen dann die Rodriguez-Brüder in Österreich. Und das ist halt in diesem Jahr nicht so. Also Zoran Lerchbacher zeigt richtig auf, hat sich mit diesem Finale jetzt ziemlich sicher für die WM qualifiziert, wird bei den Players Championship Finals das erste Mal dabei sein, hat die Tourkarte ja fast sicher dann dadurch. Und es ist einfach eine Riesenentwicklung, die er dann auch nimmt als Spieler, der nicht in Wien lebt und deswegen auch nicht diese Trainingsmöglichkeiten hat. Und das, ja, da wird er hoffentlich demnächst bald so weit sein, dass sowohl Sport1 als auch alle anderen Medien nicht mehr an ihm vorbeikommen.
Das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Mit 45 Jahren ist er jetzt nun auch schon im Dart-Seniorenalter, wenn man so möchte. Seine, naja, man muss es ja auch realistisch sehen. Also er kann sicherlich noch ein paar Jahre spielen, aber mit 45 wird er sicherlich nicht, glaube ich, nicht mehr in die Weltspitze kommen. Er darf mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
Ich werde ihm das vorspielen.
Ja. vier seiner 6 Siege bei der Pro Tour waren über die volle Distanz. Also das zeigt auch, dass er dort bei seinen Siegen unter anderem über Mark Webster, Robert Thorne und Steve Beaton also auch Nervenstärke gezeigt hat. Im Finale gegen Joe Cullen 4-6 verloren. Marvin, ist das vielleicht ein Moment, an den Zoran Lerchbacher in 5 bis 10 Jahren, wenn er es in die Weltspitze geschafft hat oder auch nicht, zurückdenkt und vielleicht drüber nachdenkt, na, das war meine Riesenchance, vielleicht einen Titel zu holen?
Klar, man weiß nie, ob das vielleicht die einzige Möglichkeit in seinem Leben gewesen ist, in einem PDC-Finale zu stehen und das dann vielleicht auch zu gewinnen. Dennoch ist so ein Tag auf so einem Players Championship-Turnier sehr lang. Das zieht sich bis tief in den Abend hinein und zudem hatte Zoran jetzt ja auch, wie du schon gesagt hast, sehr viele Spiele, die über die volle Distanz von 11 Legs gingen. Und Joe Cullen ist ja kein schlechter Spieler, den man eben mal so dann im Finale schlägt. Wenn der ins Laufen gerät, dann kann der auch ganz andere Leute schlagen. Und ja, ich denke, eine Finalteilnahme ist was absolut Tolles für Zoran. Und da wird er stolz drauf sein und drauf aufbauen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, vielleicht wird es ja immer nochmal die Chance geben und dann macht das. Wir werden es sehen. Aber sonst, wer kann schon von sich behaupten, mal in einem PDC-Finale gestanden zu haben? Das, ja, haben andere noch nicht geschafft.
Ja, mir fällt kein Deutscher ein.
Ah, immer aufs Schlimme. Das andere Proto-Event, Michael hat es vorhin schon gesagt, hat Darren Webster gewonnen im Finale gegen Daryl Gurney mit 6-1. Ja, da Kevin es gerade so schön angesprochen hat, noch kein Deutscher in einem PDC-Finale. Zoran Lerchbacher hat sicherlich mit dem Finaleinzug jetzt auch einen Riesenschritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Michael, wie nah dran ist denn Max Hopp an der WM?
Tja, das ist immer noch dieselbe Geschichte, über die wir schon seit einigen Sendungen reden. Also Max Hopp für den wird es in diesem Jahr sehr schwierig. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde er sich ja noch direkt für die WM qualifizieren können über die Pro Tour Order of Merit. Dann hätte er natürlich noch die Junioren-WM, dann hätte er noch den PDPA Qualifier. Also es gibt natürlich da noch ein paar Möglichkeiten für Max Hopp, aber das wird sehr schwierig und ja, das kann gut sein, dass Max Hopp vielleicht in diesem Jahr mal auf die WM verzichten muss. Ja, er hat dann auch beim US Masters ja gespielt. Das war ja ein Einladungsturnier jetzt gerade in Las Vegas und da hat er eine Einladung bekommen von der PDC. Und ja, da habe ich mich dann auch gefragt, ob das denn unbedingt sein musste, gerade jetzt in dieser Phase, wo Max Hopp ja nicht wirklich seine beste Form an den Tag legt. Da ja war das dann schon eine Menge Druck, mit dem er da klarkommen musste gegen Dave Richardson, den Kanadier, der zuvor noch am Tag ja davor auf derselben Bühne das Finale erreicht hat bei der North American Championship, also der sich da schon ein bisschen einspielen konnte. Das war dann natürlich auch ein sehr schwieriges Match für Max Hopp, der ja mit 3-6 da dann das Nachsehen hatte. Da sollte sich die PDC dann vielleicht auch mal überlegen, ja, ob das so sinnvoll war, dann Max Hopp schon so früh auf die World Series zu schicken als einen der gesetzten 8 Spieler. Ja, vielleicht hätte man da etwas kürzer treten können und Max Hopp sich erstmal konzentrieren lassen sollen auf die wichtigen Turniere für ihn, auf den ja, Players Championship Events und auf der European Tour.
Jetzt ist Max Hopp die Nummer 41 der Welt, hat in diesem Jahr noch nicht allzu viele Punkte gemacht. Er hat jetzt 5 Jahre in Folge die Weltmeisterschaft erreicht. Für jemanden, der in die Top 32 der Weltrangliste möchte, wäre das, glaube ich, eine Riesenenttäuschung, wenn er die Weltmeisterschaft dieses Jahr verpassen würde, beziehungsweise halb nächstes Jahr, Kevin, oder?
Ja, er geht ja auch nach wie vor definitiv und fest davon aus, dass er sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und ja, aber es muss halt jetzt was kommen. Also es sind jetzt noch 10 Ranglistenturniere und es fehlen ihm ungefähr 13.000 Pfund. Kommendes Wochenende geht die Jagd los quasi, wo es dann, es heißt jetzt einfach nur noch Gas geben, Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Und ja, wenn man sich dann in einem Interview hinstellt und sagt, dass man das schafft und sich dann aber gleichzeitig auch beschwert, dass angeblich so viele Plätze für Europäer dann gestrichen worden sind für die Weltmeisterschaft. Ja, dann muss dann halt irgendwann auch mal was kommen und ja, er hat immer noch alles selber in der Hand, ne? Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber jetzt ist dann halt mal Zeit für Ergebnisse und daran muss er sich dann halt auch messen lassen, als jemand, der sich schon 5-mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat.
Michael hat das US Darts Masters angesprochen, können wir auch noch mal kurz drüber reden, zumindest kann ich dann auch mal mein Lieblingsspruch sagen, dass ein Turnier der PDC zu Ende gegangen ist und Michael van Gerwen es gewonnen hat. Marvin, findest du auch, dass es zu früh war, Max Hopp in diese World Series mit reinzunehmen, oder ist das der richtige Schritt, dass man auch mal Spieler aus Ländern mitnimmt zu solchen Events, die jetzt nicht unbedingt als Darts-Nationen verschrien sind?
Ja, da tue ich mich schwer. Also meiner Meinung nach war es auf jeden Fall zu früh für Max. Ich finde, er musste da so ein bisschen hinhalten für Dart Deutschland als PR-mäßige Aktion. Wir nehmen mal einen deutschen Spieler mit nach Las Vegas. Das ist ja so toll. Es hätten andere Spieler auf jeden Fall eher verdient. Das muss man klar so sagen. Daryl Gurney wurde jetzt ja auch mitgenommen und der hat sich da ja auch mit einer Finalteilnahme quasi, ja, da hat er das unterstrichen, dass er da zu Recht eingeladen worden ist. Und auch Gavin Price, der dieses Jahr sein Debüt gegeben hat in Dubai und jetzt auch in Las Vegas mit dabei war, die haben gezeigt, dass sie auch dann gegen die gesetzten, etablierten Spieler wie Peter Wright gewinnen können. Und ja, Max war da ein bisschen auf verlorenem Posten. Es war auf jeden Fall zu früh. Das kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, wenn man direkt in der ersten Runde dann auch verliert. Aber ja, meiner Meinung nach war das auf jeden Fall vielleicht, ja, von der PDC nicht gerade sehr dankbar für Max, dass er da jetzt mit dabei war, aber eine Erfahrung war es sicherlich auch wert, aber ob das spielerisch jetzt da so richtig war, nein, auf keinen Fall.
Michael van Gerwen hat im Finale mit 8-6 gegen Daryl Gurney gewonnen. Michael, was war da im Halbfinale bitte mit Gavin Price los?
Ja, Gavin Price ist genau das gleiche passiert, was auch Dave Chisnell sich eine Woche zuvor geleistet hat in Shanghai. Da gab es nämlich im Finale gegen Michael van Gerwen eine ähnliche 0-8 Klatsche und ja, Gavin Price hat beim US Masters sowieso in den ersten beiden Runden nicht wirklich so überzeugend gespielt. Er musste da dann auch gegen zwei Qualifikanten nur ran, also da hat er dann auch ein bisschen ja Losglück letztlich gehabt, also dann auch im Viertelfinale, dass er da gegen Dawson Mershel gespielt hat, der sich überraschenderweise gegen James Wade durchgesetzt hat. Ja, das war nicht das beste Turnier von Gavin Price, dass er da dann so abgefertigt wurde im Halbfinale gegen Michael van Gerwen. Das spiegelt dann auch so ein bisschen seine derzeitige Form wieder. Auch beim World Matchplay lief es ja dann nicht allzu runter. Hat er dann gegen Phil Taylor in der ersten Runde auch ein Average von unter 90 Punkten gespielt. Also Gavin Price, so gut wie er die letzten Monate gespielt hat, im Moment die letzten Wochen, die waren jetzt nicht ganz so überragend. Da muss er dann natürlich auch wieder rechtzeitig in die Spur zurückfinden.
Das sollte er absolut, zumal, ja, wir sind zwar irgendwie erst im Juli, beziehungsweise ab morgen dann im August, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, die Saison geht dann allmählich in Richtung Weltmeisterschaft. Kevin, die Qualifikationen dafür, beziehungsweise die Möglichkeiten der Qualifikation dafür, gehen in nächster Zeit so ein bisschen in die entscheidende Phase. Was steht denn so an bei der PDC demnächst?
Ja, also jetzt erstmal am kommenden Wochenende auf der Pro Tour. Das ist für viele wichtig. Zwei Players Championships. Dann haben wir die World Series im August mit Turnieren in Melbourne, Perth und dann in Neuseeland in Auckland wird gespielt. Im September geht's zurück auf die European Tour. Da wird in Maastricht, Mannheim und Riesa gespielt. Das sind alles, also European Tour, da geht's dann halt auch ganz wichtiges Preisgeld wieder für die Weltmeisterschaft dann auch. Und dann haben wir im September ja noch die Champions League, der World Grand Prix ist im Oktober und dann kommen weitere Major-Turniere im Verlauf des Jahres. Also wir kriegen noch ganz viel Dart-Futter, ganz große Major-Turniere und dann auch was anderes als diese mit Verlaub wertlosen World Series-Events.
Marvin, wird man Phil Taylor dann auch irgendwo sehen können?
Ja, der wird bei allen World Series Events jetzt noch mit dabei sein. Vor allem für die Fans in Deutschland ja noch interessant. Wird ja bei den German Darts Masters, man kennt den Namen ja von anderen Turnieren schon, in der Castello Arena in Düsseldorf mit dabei sein. Das ist dann Ende Oktober sein letztes offizielles Turnier in Deutschland. Er wird zwar im Januar dann nochmal diese Promi-WM spielen, aber das wird das letzte Mal sein, dass man da Phil Taylor in Action sieht in Deutschland bei einem ernstzunehmenden Turnier, auch wenn es nur die World Series ist, nur die World Series. Aber ja, danach geht's dann Richtung Karriereende, die WM sein letztes Turnier und wer ihn nochmal sehen will, der sollte nach Düsseldorf fahren.
Das ist ein schönes Schlusswort für die Sendung. Das war's schon wieder. Eine Stunde Darts. Wir haben das World Matchplay besprochen und was sonst noch so im letzten Monat passiert ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten Spaß mit Double Trouble und hören uns dann beim nächsten Mal wieder natürlich auch mit Michael Seehusen, Kevin Barth und Marvin Vandenboom. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf meinsportradio.de.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral. Alles super.